Ja, ich wünsche dir, dass du auch in diesem Jahr 2025 für dich persönlich neue Wege für dich entdecken darfst. Habt ihr gewusst, dass die ersten Christen in der Apostelgeschichte Leute genannt wurden, die einen neuen Weg gehen? Also immer wieder heißt es die, die einen neuen Weg gehen. So nannte man die ersten Christen. Und wir haben dieses Jahr viel vor. Wir haben es gerade eben schon erwähnt. Wir werden es nachher noch erwähnen. Werden ja nächste Woche Katharina Helbig da haben, machen da einfach noch ein Prophetie-Seminar. Ende des Monats werden wir mit dem Alpha-Kurs starten, dann im April mit einem Jüngerschaftskurs. Und das sind ja bekannte Wege. Das ist nichts Neues, aber auch in den bekannten Wegen ist, glaube ich, immer wieder die Kunst, Gottes neue Wege darin zu entdecken. Und das wünsche ich dir persönlich, dass du neue Wege entdecken darfst, dass du dich genauso bezeichnest, wie damals Lukas die ersten Christen in der Apostelgeschichte bezeichnet hat, als Leute, die einen neuen Weg gehen. Auch in dem Altbekannten stecken neue Wege und dem wollen wir uns widmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was Gott für uns dieses Jahr vorbereitet hat. Der Titel meiner Botschaft heute Morgen lautet Leben vom Meister lernen oder das Leben, nach dem du dich sehnst. Und wir starten philosophisch mit einem Zitat des Philosophen Sokrates, der sagte, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Ich finde es eine starke Aussage, weil sie zum Nachdenken anregt und mir die Frage stellt, wie ich mein Leben selbst sehe. Als jemanden, der fragend durchs Leben geht, als ein Lernender, der eben noch nicht fertig ist, der für sich selber noch nicht die Weisheit mit Löffeln verspeist hat, gehe ich offen durchs Leben. Will ich wachsen? Sehe ich Wachstumspotenzial in mir? Habe ich Fragen an das Leben, auf die ich keine Antworten habe? Ich finde das eine ganz wichtige Haltung und eine ganz wichtige Lebenseinstellung. Denn wenn ich keine Fragen mehr habe, dann bekomme ich auch keine Antworten mehr. Und ich will als Lernender, als Schüler durch diese Welt gehen. Und diese Aussage ermutigt mich, einfach nicht aufzuhören, mich umgestalten zu lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich uns heute Morgen die Frage stelle, Moment kurz. Es wackelt immer so hin und her. Wenn ich uns heute Morgen die Frage stelle, wem folgst du eigentlich, dann ist die Frage, wenn ich sie religiös fromm beantworte, relativ einfach und langweilig, weil die Antwort lautet, Jesus, wem denn sonst? Wenn ich aber die Frage stelle, sag mal ganz ehrlich, wem folgst du wirklich? Und wenn wir sie versuchen, ehrlich zu beantworten und uns die Frage stellen, folge ich wirklich in allen Lebensbereichen meines Lebens Jesus nach? Gibt es da nicht Bereiche, wo ich eher dem Geld folge oder vielleicht meiner Angst vor der Zukunft oder so vielen anderen Dingen? Dann bekommt die Frage, glaube ich, eine ganz andere Würze in mein Leben hinein. Denn es könnte sein, dass ich nicht in allen wirklichen Lebensbereichen meines Lebens Jesus nachfolge. Ich meine, jeder folgt irgendwem oder zumindest irgendetwas, oder? Mit anderen Worten, wir alle sind Jünger. Die Frage ist also nicht, bin ich ein Jünger, sondern die Frage sollte vielmehr lauten, ne, wessen Jünger bin ich eigentlich? Und ja, ich weiß, was ich gerade gesagt habe, das klingt in unserer heutigen modernen Welt an, könnte man sagen, an, oder klingt nach Ketzerei, weil wir sehr, sehr gerne glauben, dass wir und nur wir den Kurs unseres Lebensschiffs bestimmen und unser Leben selbstbestimmt in der Hand halten. Wir legen es eher darauf an, anzuführen, anstatt irgendjemanden zu folgen. Aber mal ganz ehrlich, klappt es wirklich bei uns? Sind wir diejenigen, die immer anführen oder sind wir nicht diejenigen, die auch anderen folgen? Ich weiß nicht, vielleicht spürst du auch manchmal das nagende Gefühl, das fragt, ist mein Leben wirklich das Leben, das ich mir zutiefst wünsche? Versprüht mein Charakter den Charme, in dem sich Menschen gerne aufhalten? Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Individualismus und damit auch das Ego einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, oder? Das Ego thront sehr selbstbestimmt und möchte die Richtung vorgeben. Das ist keine neue Info. Und doch, das wissen wir, ist kein Mensch eine Insel. Niemand. Wir leben nicht unabhängig von irgendwelchen Menschen oder unabhängig von irgendwelchen Meinungen. Wir werden beeinflusst. Kein Mensch kommt selbst zu dem, was er glaubt. Habt ihr das gewusst? Kein Mensch. Es gibt eine Frau, Tali Charott, die ist Professorin für Psychologie und Weltbestseller-Autorin und die hat ein Buch geschrieben, Die Meinung der Anderen. Ich habe das Buch letztes Jahr gelesen Und in dem Buch beschreibt sie, wie Meinungsbildung entsteht. Also wie kommt der Mensch zu seiner Meinung, die er sich selber bildet? Und ihre Kernthese lautet, die Welt hat keine Freidenker. So wie wir denken, das haben wir uns selber als Menschen nicht ausgesucht. Kein Mensch bildet sich unbeeinflusst von inneren, aber auch von äußeren Wirkmächten seine Meinung. Das sind Wirkmächte wie psychologische Prozesse, biografische Erlebnisse, aber auch ein Kapitel widmet sie dem Algorithmus von Google. Und wer sich mal dem Algorithmus von Google widmet, wird relativ schnell feststellen, dass wenn du versuchst, dich über das Internet zu informieren, dass du eigentlich immer nur die Infos bekommen wirst, die dich in deiner eigenen Meinung, die du ohnehin schon hast, bestätigen und nicht anders. So wie wir denken, das haben wir uns nicht ausgesucht, sondern vielmehr hat sich unsere Meinung, die wir haben, uns persönlich ausgesucht. Man hat ja manchmal so eine romantische Vorstellung, die gleichzeitig auch ein bisschen naiv ist, dass jeder Mensch so ein unbeschriebenes Blatt ist, das einfach nur dem inneren Kompass seines authentischen Selbst auf dem Weg zum persönlichen Glück folgen muss. Da kann man eigentlich nur schmunzeln, wenn du das denkst. Vielleicht hat das irgendwann mal im Mittelalter so funktioniert. Aber heute in Zeiten von Social Media, wo wir so stark beeinflusst werden, funktioniert das nicht mehr. Habt ihr gewusst, dass Soziologen und auch Historiker herausgefunden haben, dass damals Menschen im Mittelalter so viel Informationen in ihrem ganzen Leben bekommen haben, wie wir heute durch eine einzige Tageszeitung bekommen? Ich rede nicht von der Bildzeitung, beispielsweise von der Welt am Samstag oder so. Ja, ist interessant, wir werden so stark heutzutage beeinflusst. Und wisst ihr, warum ich das einfach erwähne? Wenn meine Meinungsbildung nicht einfach so geschieht, sondern meine Meinung sich mir selber mich aussucht, dann könnte auch rein theoretisch die Gefahr bestehen, dass ich mich täusche. So wie ich politisch denke, so wie ich generell über die Welt denke, ich könnte mich rein theoretisch täuschen. Und mir sagt das, wenn ich also beeinflusst werde, dann will ich mein Leben und mein Denken in erster Linie nicht beliebig von irgendetwas oder von irgendjemandem prägen lassen, sondern von Jesus Christus und dem Wort Gottes selbst. Ich meine, wenn du dir vorstellst, wie dein Leben in den nächsten 5 Jahrzehnten verlaufen wird, wie du mit 50, mit 70 oder mit 80 Jahren denken, aussehen und handeln wirst, wenn du so weitermachst wie jetzt, erfüllt dich diese Hoffnung oder diese Vorstellung mit Hoffnung oder mit Freude oder eher mit Bedenken? Diejenigen von uns, die Jesus folgen wollen, müssen sich einer simplen Realität stellen. Wenn wir uns nicht ganz bewusst von Jesus formen lassen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir, ohne dass wir es beabsichtigen, von jemandem oder etwas anderem geformt werden. Wir alle haben eine Vorstellung von dem idealen Leben, das wir leben wollen, wie das auch immer aussieht. Und wenn wir eine Person oder ein Ideensystem finden, das zu verkörpern scheint, was wir uns wünschen, dann folgen wir diesen Menschen oder folgen eben genau diesem Ideensystem und setzen unser Vertrauen darauf. Oder es christlich auszudrücken, wir glauben daran. Darf ich dich fragen, an wen du glaubst? Wer ist die Koryphäe deiner Wahl, die Person, für die du alles geben würdest, um ein paar Tage in seiner Nähe zu leben? Mit anderen Worten, wer ist dein Rabbi? Wem folgst du? Oder tiefer gegen gefragt, auf wen vertraust du? Auf wen setzt du, wenn es um die Frage geht, wer dir den Weg zeigen kann, der Weg zum Leben, den du dir zutiefst und von ganzem Herzen wünschst? Ich möchte mit euch im Folgenden einfach mal Jüngerschaft zur Zeit Jesu anschauen. Und einfach mal anschauen, wie Jesus und die Rabbiner damals das lebten. Und wir beginnen bei der Person des Rabbis. Wie war ein Rabbi damals? Was machte ihn aus? Der Titel Rabbi bedeutet wörtlich Meister. Rabbiner waren die geistlichen Meister Israels. Sie waren nicht nur erfahrene Leiter der Tora, der Heiligen Schrift ihrer Zeit, sondern auch leuchtende Vorbilder für das Leben mit Gott. Sie gehörten also zu den Menschen oder zu den wenigen Menschen mit innerer Leuchtkraft. Jeder Rabbi hatte sein Joch, das ist ein Ausdruck für seine Lehren, seine Art, die Heilige Schrift zu lesen und auszulegen. Das ist seine Auffassung davon, wie man als Mensch in Gottes geschaffener Welt gut gedeihen und wachsen kann. Und Rabbiner entstammten den verschiedenen Gesellschaftsschichten. Das konnten ehemalige Bauern, Schmiede, Zimmerleute sein. Und die meisten lernten viele Jahre lang selbst bei einem Rabbi und begannen dann im Alter von etwa 30 Jahren selber Leute auszubilden und Jünger zu berufen. Es gab damals keine Zertifizierung, wie es heute Zertifizierungen gab. Also man lief damals nicht mit irgendwelchen Abschlusszeugnissen rum oder mit irgendwelchen Titeln, sondern Autorität funktionierte damals anders. Ihr Leben und ihre Lehre war ihr Zeugnis. In den vier Evangelien wird Jesus ja immer wieder mit dem Titel Rabbi oder Rabuni angesprochen. Das war im antiken Judentum so eine respektvolle Anrede für Meister oder geistlicher Lehrer. Oder die Anrede Rabuni lässt sich auch mit Herr, mein Meister oder sogar mit mein Gebieter übersetzen. Die Anrede bringt eine ganz besondere Ehrerbietung zum Ausdruck, zeugt gleichzeitig auch von der tiefen inneren Beziehung zwischen Rabbi und dem Schüler. Späte jüdische Schulen unterschieden drei Stufen der Ehrerbietung, einmal Rab, Rabbi und Rabuni. Wenn wir in den Evangelien von Jesus lesen, dann wird Jesus immer mit Rabbi oder Rabuni angesprochen. Das war also die höchste Form der Ehrerbietung. Also was damals ganz klar war, Jesus war ein wirklicher Rabbi, ein Meister der Lehre mit viel Autorität. So viel zum Rabbi. Lasst uns mal zu dem Jüngerschaftsmodell, zu dem Bildungssystem der damaligen Zeit kommen. Wie sah das zur Zeit Jesu aus? Und ich habe das hier auf der Folie mit aufgelistet. Jüdische Kinder wurden damals im Alter von 5 Jahren im örtlichen Bet Sefer, was so viel wie Haus des Buches heißt, eingeschult. Das Haus des Buches entsprach der heutigen Grundschule. Damals waren die Kinder so circa mit 12 bis 13 Jahren dort. Und dort lernten sie die Tora, das heißt die ersten 5 Bücher Mose, auswendig. Also mit 12 bis 13 konntest du die gesamte Tora auswendig wiedergeben. Das auswendig Lernen, das Rezitieren war damals natürlich sehr wichtig, weil es gab noch kein Blatt Papier, es gab die Papyruspflanze und dort darauf auf Papyri zu schreiben, das war sehr kostspielig und sehr, sehr teuer. Aber die Besten und die Klügsten gingen weiter auf eine zweite Bildungsebene, die Bet Midrash, das übersetzt Haus des Lernens genannt wurde. Und hier wurde das Studium fortgesetzt und bis zum Alter von 17 Jahren konnten die Kinder, haltet euch fest, das gesamte Alte Testament auswendig. Ja, ich habe schon so einem Robin gesagt, ich glaube, wir müssen im Segnungsunterricht wieder mehr auswendig lernen einführen. Also das gesamte Alte Testament auswendig, das ist schon echt krass. Und damit war für die große Mehrheit die Ausbildung abgeschlossen und es hieß, geht nach Hause, zeugt Kinder, betet, dass sie Rabbiner werden und geht eurem Beruf nach. Und wir reden an dieser Stelle noch nicht von Nachfolgern. Aber die Besten der Besten der Besten, die bewarben sich, um selbst bei einem Rabbiner in die Lehre zu gehen. Und Leute, das war wirklich sehr, sehr schwer, dort reinzukommen. Du konntest dich nicht einfach so bewerben, sondern du musstest erstmal teilweise jahrelang darum betteln, um bei einem Rabbiner selber in die Lehre zu gehen. Die Ausbildung war sozusagen das Äquivalent zu heutigen Elite-Universitäten, nur noch viel exklusiver. Also du musstest erstmal einen Rabbi finden, zu dessen Joch du dich hingezogen fühltest und dann, wie gesagt, darum betteln, um in diese Schulegruppe aufgenommen zu werden. Und wenn der Rabbi gesagt hat, okay, du darfst mit mir gehen, dann hätte dich erstmal auf Herz und Nieren geprüft. Er hätte dir Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie gut kennst du die Tora? Wie verstehst du die Nephilim in 1. Mose 56? Die Nephilim sind diese Riesenwesen. Ist das eher allegorisch, bildhaft gemeint oder gab es die wirklich? Wie ist deine Meinung dazu? Bist du bei 5. Buch Mose 24 auf der Seite von Rabbi Hillel oder von Rabbi Shammai? Das waren damals beispielsweise gegen Ende des 1. Jahrhunderts die bedeutendsten Weisheitslehrer. Also du konntest da nicht nur auswendig irgendwas wiedergeben, sondern du musstest sehr, sehr geschult auch in der Auslegung sein. Wie oft betest du und so weiter? Und für den Fall, dass der Rabbi der Meinung war, du hättest die nötige Intelligenz, die Arbeitsmoral, aber auch die Weisheit, eines Tages selbst Rabbiner zu werden, dann hätte er so etwas gesagt, komm, folge mir nach. Oder anders ausgedrückt, komm, geh bei mir in die Lehre. Und jetzt versteht man, warum damals die Jünger Jesu sofort die Netze losließen und mit Jesus gegangen sind, weil sie wussten, hier bietet sich die Chance meines Lebens, die sich normalerweise für mich niemals geboten hätte. Und mal angenommen, du hättest zu den wenigen Glücklichen gehört, die bei einem Rabbiner eine Ausbildung hätten machen dürfen, dann hätte sich dein Leben von diesem Tag an auf 3 Ziele ausgerichtet. Diese 3 Ziele wären das Zentrum deines Lebens geworden. Ziel Nummer 1 wäre, deinem Rabbi ständig zu begleiten. Du wärst ein Schüler gewesen, der Unterricht hätte aber nicht jeden Mittwoch von 11 Uhr bis 11.50 Uhr stattgefunden, sondern der Unterricht wäre das Leben selbst gewesen. Du hättest jeden Moment mit deinem Rabbi verbracht, an seiner Seite geschlafen, an seinem Tisch gesessen, an seinen Füßen gesessen. Und am Ende, nach langen Stunden, in denen du von Ort zu Ort hinter ihm hergelaufen wärst, dann hätte sein Staub dich ganz und gar bedeckt. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Das zweite Ziel wäre gewesen, so zu werden wie dein Rabbi. Das wäre das Herzstück der Ausbildung gewesen. Mit deinem Meister zusammen zu sein, einzig und allein, um ihm möglichst ähnlich zu werden. Du hättest seinen Tonfall, seine Eigenheiten, seine Redensarten kopiert, um genauso zu werden wie er. Und das dritte Ziel wäre gewesen, so zu handeln wie dein Rabbi. Der Sinn einer solchen Ausbildung bestand natürlich darin, selbst ein Rabbiner zu werden. Und falls du diese Herausforderung, diese Ausbildung bestanden hättest, und es war ein sehr, sehr großes Falls, wäre dein Rabbi irgendwann auf dich zugekommen und hätte so etwas gesagt wie: Okay, Junge, ich gebe dir meinen Segen, geh nun hin und bilde selber Schüler aus. Das war es, was es damals bedeutete, ein Schüler von Jesus zu sein. Und ihr Lieben, was soll ich sagen? Das bedeutet es, heute Schüler von Jesus zu sein. Nichts anderes. Das, was ich gerade eben beschrieben habe, das ist 0815 Standard Christenleben. Das ist nichts Besonderes. Das ist 0815 Standard. Mit Jesus zusammen zu sein, ihm ähnlicher zu werden und so zu handeln, wie er gehandelt hat. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich aus der Bibel so rauslese. Jüngerschaft ist der Aufruf, Jesus und sein Joch, das heißt seine Lehre, auf dich zu nehmen und zum belebenden Mittelpunkt deines gesamten Lebens zu machen. That's it. 0815. In der Mishnah, ich habe es in den Neujahrsgruß in der E-Mail geschrieben, das ist die Niederschrift der mündlichen Tora, steht folgender Segen: Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbi. Mögest du dich so sehr bemühen, so zu sein wie dein Rabbi. Mögest du ihm mit so viel Begeisterung und Leidenschaft und Hingabe nachfolgen, dass du so nah hinter deinem Rabbi hergehst, dass dein ganzes Gesicht mit dem Staub deines Rabbi bedeckt ist. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbi. Was für ein schöner Segen. Und ich dachte mir, ich möchte mit euch mal ein paar Beispiele aufzeigen, wie das konkret im Alltag aussehen kann, ganz und gar mit dem Staub deines Rabbis bedeckt zu sein. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass du, ich kann mich erinnern, als ich damals in der Ausbildung war und noch nicht viel Kohle hatte, damals mit meinem Bruder in der WG zusammengelebt habe. Ich war in Stuttgart unterwegs und wie gesagt, ich hatte nicht viel Kohle. Und sah da aber eine richtig coole Jeanshose und dachte mir, die muss ich mir holen. Und ich gehe schon an die Kasse mit einem schlechten Gewissen. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Also bezahlst du, und ich wusste, eigentlich soll ich mir das nicht kaufen. Und ich fahre so ins Freibad, habe mich da mit Freunden verabredet, mit einem schlechten Gewissen. Und eigentlich dachte ich mir, das war nicht okay. Und es ist so, wenn der Heilige Geist dir irgendwie mal irgendwie was zeigt, was nicht in Ordnung ist, und du mit schlechtem Gewissen etwas tust, wäre mein Tipp: Lass es lieber gleich. Lass es gleich. Man kann auch sein schlechtes Gewissen so lange übergehen, dass man überhaupt keins mehr hat. Und dann wundert man sich, ja, warum redet der Herr nicht mehr in mein Leben? Ich könnte dir sagen, woran das liegt. Ich gehe jetzt ins Freibad und ich weiß, das war nicht in Ordnung. Und ich kämpfe so innerlich mit Jesus, bis ich irgendwann gesagt habe, komm, jetzt reicht's, jetzt fahre ich wieder zurück nach Stuttgart. Und meine Kumpels fragen mich, was machst du? Ich sage, ich muss wieder einpacken. Ich komme nachher wieder zurück, ich muss nach Stuttgart fahren, ich muss da was in Ordnung bringen. So, das könnte ganz konkret bedeuten, was Nachfolge im Alltag bedeutet. Dass, wenn Gott dir irgendwas zeigt und du merkst, ich habe was gemacht, was nicht in Ordnung ist, bring es einfach wieder in Ordnung. Das ist ein ganz praktisches Beispiel. Auf der anderen Seite kann man wieder daraus lernen, wenn du an der Bushaltestelle sitzt oder an der U-Bahn und da jemand ist, der einfach hinkend herkommt, dass Gott sagt, hey, Kevin, leg dem die Hände auf und frag ihm, ob du für ihn beten kannst. Das kann Nachfolge ganz konkret bedeuten, mit dem Staub deines Rabbi bedeckt zu sein. Es könnte bedeuten, dass wenn du Konflikte auf der Arbeit hast, mit dem Arbeitskollegen oder mit sonst irgendjemandem, ne, dass du vielleicht einfach nochmal abends ins Gebet gehst und sagst, Jesus, ich habe da echt keine Antwort. Ich weiß da nicht weiter. Was soll ich da machen? Keine Ahnung, kannst du mir da weiterhelfen? Das bedeutet für mich ganz konkret Nachfolge. Nachfolge bedeutet, dass ich Jesus in meine Lebensentscheidung mit einbeziehe. In die kleine, ob ich jetzt eine Jeanshose kaufe, oder in die großen Lebensentscheidungen. Und wir können da ganz konkret in unserem Leben, unser Alltag einfach die Dinge einfügen, die wir einfach oder uns so einfallen. Aber das bedeutet für mich Nachfolge. In diesen kleinen Dingen Jesus nachzufolgen, einfach mein Leben danach auszurichten. Die Entscheidungen, die ich treffe, darauf auszurichten, Jesus, was würdest du an meiner Stelle tun? Ihr kennt diesen Spruch, oder? Was würde Jesus tun? Aber die bessere Frage lautet, was würde Jesus an meiner Stelle tun, wenn er ich wäre? Und es lohnt sich aber mal, diese Frage zu stellen und immer wieder ganz bewusst, auch wenn wir so alte Hasen sind und vielleicht Jahrzehnte im Glauben schon unterwegs sind. Habt ihr gewusst, dass Jesus seine Anhänger nie Christen genannt hatte? Niemals. Sondern Lehrlinge, die sein Joch in das Zentrum ihres Lebens rückten. Ich weiß nicht, wie du dein Leben mit Gott beschreiben würdest. Ob du sagen würdest, du bist eher Christ oder du bist eher Lehrling von Jesus. Nur ganz nebenbei, das Wort Christ wird im Neuen Testament ganze dreimal verwendet. Und kennt ihr die Steigerung von der Aussage, ich bin Christ? Die Aussage und die Steigerung ist, ich bin bekennender Christ. Kennt ihr solche Christen? Die stellen sich vor und sagen, hallo, ich bin bekennender Christ. Und ich frage mich, ja, was denn sonst? Also wieso brauchst du jetzt den Zusatz noch? Gibt es da etwa nicht bekennende Christen? Und dieser Zusatz, der zeigt ja, dass es da irgendwie so eine Abstufung von Christ und irgendwie, keine Ahnung, bekennende Christen gibt. Um diese Tatsache besser einordnen zu können, das Wort Jünger oder Lehrling wird 269 Mal verwendet. Das sollte es eigentlich nicht überraschen, wisst ihr auch warum? Weil das Neue Testament von Lehrlingen, von Jesus für Lehrlinge geschrieben wurde. Nur um es klarzustellen, Christ wird dreimal erwähnt und Lehrling 269 Mal. Jesus hat diese Bezeichnung Christ niemals verwendet, sondern er sagte, wer mein Lehrling sein will, der komme und folge mir nach. Jesus sagte nie, wer bei einem Aufruf seine Hand heben will, um Christ zu werden. Das war nicht der Aufruf, niemals. Aber das haben wir daraus gemacht. In unseren christlichen Veranstaltungen heißt es, du bist ein Sünder, der in die Hölle kommt. Aber hey, Gott liebt dich. Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Und wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann wirst du in den Himmel kommen, wenn du stirbst. Und daran ist nichts Verkehrtes. Das ist alles richtig. Aber wisst ihr, es ist unvollständig. Da fehlt was. Da fehlt das, dass wir den Leuten sagen, dass das Leben mit Jesus bedeutet, täglich neu zu sterben, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Das ist die ganze Botschaft, die ganze Seite. Ich glaube, das Problem ist, dass wir im Westen ein kulturelles Milieu geschaffen haben, in dem wir Christ sein können, ohne Lehrling von Jesus zu sein. Wir haben Nachfolge zu einer Option gemacht. Vieles, was heute über das Evangelium gepredigt wird, ruft die Menschen nicht zu einem Leben in der Nachfolge Jesu auf. Aber Jesus in der konkreten Lebenspraxis nachzufolgen, das gilt eher als optional, ein zweiter Weg nach der Bekehrung für diejenigen, die einfach so ein bisschen extremer weitergehen wollen. Für die jungen Leute nach dem Abitur, die nicht wissen, was sie machen sollen, die gehen dann einfach auf eine Jüngerschaftsschule, die sind dann einfach mal so extrem. Und die kommen dann nach einem Jahr oder länger zurück. Und was mir aufgefallen ist, die nehmen erstmal so ein Nachfolgevakuum in den Gemeinden dann wahr, wenn sie zurückkommen. Ich frage mich, darf das so sein, dass sie dieses Vakuum wahrnehmen und dann liebsten wieder zurück wollen, dorthin, wo die Leute wirklich Jesus nachfolgen? Nee, oder? Tragischerweise hat es aus meiner Sicht zu einer zweigeteilten Kirche geführt, in der ein großer Teil der Menschen, die an Gott glauben, regelmäßig in die Kirche gehen, aber ihr tägliches Leben nicht im Rahmen einer Ausbildung von Jesus neu gestalten lassen. Aber der Gedanke ist in Schriften des Neuen Testaments fremd, völlig fremd. In der literarischen Gestaltung der Evangelium gibt es zum Beispiel zwei wiederkehrende Gruppen. Einmal die Lehrlinge und zum Zweiten die Menge. Die Lehrlinge sind die Jünger, die Jesus nachfolgen, die 12 Apostel. Es waren einige andere und noch Frauen. Die Menschenmenge sind einfach alle anderen. Aber da gab es keine dritte Gruppe mehr, die da erwähnt wird. Nur diese zwei Gruppen. Und diese scharfe Trennung zwischen den Lehrlingen und der Menge ist ein rhetorisches Stilmittel, das ganz bewusst gewählt wird von den vier Evangelisten. Es ist ihre Art, den Leser zu fragen, bis heute, zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du einfach nur ein Gesicht in der Menge? Oder bist du ein Lehrling, ein Schüler von Jesus? Und der Ruf, bei Jesus in die Lehre zu gehen, ist kein Ruf, noch mehr zu tun, sondern es ist vielmehr ein Ruf, weniger zu tun. Es geht nicht darum, die Komplexität zu erhöhen, sondern nach Einfachheit zu streben. Aber die meisten Menschen sind einfach zu sehr beschäftigt, um ein emotional gesundes und geistlich lebendiges Leben zu führen. Wir wollen mit Jesus zusammen sein, wir wollen ihm nahe sein, haben aber keine Zeit zu beten. Wir wünschen uns wirklich, zu Menschen der Liebe zu werden, aber unsere Top-to-Do-Listen sind einfach zu lang, um es ernsthaft zu versuchen. Wir wissen, dass Ruhe das Geheimnis unseres geistlichen Weges ist, aber den Sabbat halten, ganz ehrlich, das wäre ein siebter Teil meines Lebens. Da habe ich einfach keine Zeit dafür. Und dabei sind wir doch ständig unzufrieden, oder? Wir haben ständig das Gefühl, wir sind so gehetzt, angespannt und irgendwie von Gott weit weg und geistig oberflächlich. Das heißt, unser Lebensweg ist zu einer ziellosen Schleife geworden. Ich glaube, dass so eine gewisse Tatsache die ist, dass die meisten Menschen von uns einfach zu beschäftigt sind, um Jesus auch noch in ihrem überfüllten Terminkalender einzubauen. Und auch wenn es jetzt schwer zu schlucken ist, aber ich glaube, ich kann das nur so sagen, es gibt keine Möglichkeit, Jesus nachzufolgen und gleichzeitig auch unser Leben zu entschleunigen. Da gibt es keine Möglichkeit. Ich glaube, das größte Problem, die größte Gefahr für unser geistiges Leben hat vier Buchstaben. Zeit. Es ist unsere Zeit. Und bei all dem ist das Problem nicht nur das hektische Tempo, mit dem wir leben, sondern auch das, dass wir dadurch aus unserem Leben etwas ganz, ganz Wichtiges verdrängen, nämlich das Leben mit Gott. Aber Jesus ruft uns auf, ihm nachzufolgen, dein Leben zu verlangsamen und zu vereinfachen und die drei Ziele eines Lehrlings zu erreichen, mit deinem Rabbi zusammen zu sein, ihm ähnlich zu werden und so zu handeln, wie er gehandelt hat. Ich glaube, dass es so eine ganz treibende Leidenschaft im Leben eines Jüngers ist und der Rest wirklich nur Details sind. Ich möchte uns zum Schluss noch auf eine Tatsache aufmerksam machen, die ich sehr, sehr persönlich für mich, für mein geistliches Leben sehr, sehr wichtig halte. Gott verheißt uns in seinem Wort so viele Dinge. Es gibt tausende von Verheißungen. Und das Leben in der Nachfolge ist ein Leben, das uns Gott verheißen hat. Es ist ein Versprechen, das er uns gegeben hat. Es ist die Art von Leben, wozu wir von Gott, könnte man sagen, designed wurden. Für dieses Leben wurden wir erschaffen, ihm nachzufolgen. Ihr könnt euch alle an Helmut Schmidt erinnern, den ehemaligen Bundeskanzler. Und ich habe mal ein Interview gesehen, es war sein letztes Interview, das er gegeben hat, bevor er gestorben ist. Und das Interview hat Giovanni Di Lorenzo, der Journalist, geführt, weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Und die beiden schauten in 90 Minuten zurück auf sein bewegendes Leben, auf die schwerwiegenden Entscheidungen, die er im Laufe seines Lebens, auch in seiner Amtszeit getroffen hat. Und Giovanni Di Lorenzo stellt ihm die letzte Frage und ging echt tief. Er fragte den damals, glaube ich, 95-jährigen Helmut Schmidt: Herr Schmidt, was ist das Wichtigste im Leben? Und wie man Helmut Schmidt kannte, mit der Zigarette im Mund, nimmt einen tiefen Zug, pustet aus, überlegt kurz und sagt: Die Aufgaben, die einem das Leben stellt, begreifen zu lernen. Zu verstehen, warum sind mir diese Aufgaben in meinem Leben gegeben? Und wenn ich diese Aufgaben begriffen habe, dann gilt es, diese Aufgaben anzunehmen und sie dann zu meistern. Warum erwähne ich das? Ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, dass auch wir Christen oder wir Lehrlinge, besser gesagt, von Jesus, wir, die wir den neuen Weg gehen, begreifen lernen müssen, was mein Lebensweg ist, was meine Berufung ist, zu was ich geschaffen worden bin. Und wenn ich dann verstanden habe, zu was ich geboren wurde, muss ich lernen, eben dieses Leben der Nachfolge im Glauben zu ergreifen. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum erwähne ich das? Weil dieses Leben in der Nachfolge nicht einfach so in unser Leben spazieren wird. Ich glaube, dass die wirklich guten Dinge in unserem Leben alle nicht einfach so in unser Leben hineinspazieren werden. Nichts davon. Wir müssen uns ganz bewusst dafür entscheiden. Wir müssen diese Dinge immer wieder ganz bewusst neu ergreifen lernen. Wisst ihr, das, was wir zum Überleben brauchen, das bekommen wir von Gott geschenkt. Das sind unsere Jahresurlaube, das ist unser Besitz, unser Auto, das ist das Überleben. Das wird alles geschenkt, weil ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der so sehr gerne gibt. Aber das, wozu wir geboren wurden, wozu wir designt wurden von Gott, das liegt oft auf der anderen Seite eines Kampfes. Und der Kampf lautet geistliche Trägheit. Dieser Kampf lautet so eine geistliche Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Und das Leben in der Nachfolge, das müssen wir immer wieder neu ergreifen, lernen. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir uns auf das einlassen, neu einlassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Wisst ihr, ich denke, da ist etwas an unserem Ja zum Willen Gottes, das uns die Gnade gibt, gut zu leben. Das Leben zu leben, das Gott für uns vorbereitet hat und das Leben, was wir uns zutiefst wünschen. Und so hat mal ein schlauer Mann gesagt, und damit schließe ich, jede Entscheidung ist ein tausendfacher Verzicht. Das heißt, jedes Ja ist gleichzeitig auch ein tausendfaches Nein. Unser Ja dazu, Jesus in unser Leben einzuladen, ist ein Nein zu unzählig anderen Einladungen. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, neu eine Entscheidung zu treffen oder zum allerersten Mal eine Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Jesus vielleicht in verschiedene Lebensbereiche deines Lebens, wo du vielleicht schon längst die Hoffnung aufgegeben hast, ihn neu einzuladen und ihm als deinem Lehrer und Meister neu Raum zu geben. Und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Aber bedenke, eine Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Wir haben nicht mehr alle Optionen. Aber darin entdecken wir unsere Freiheit. Und durch dieses Leben möchte ich uns einfach heute Morgen ermutigen. Ich möchte noch beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für das Leben, das du für uns vorbereitet hast. Und wenn wir in dein Wort schauen, dann bleiben uns da gar nicht mehr so viele Optionen übrig, als im Leben in der Nachfolge zu leben, dir nachzugehen, dir nachzufolgen. Ich danke dir, dass du dieses Leben in der Nachfolge uns verheißen hast und zu dem hast du uns geschaffen, hinter dir herzugehen, so lange, bis unser ganzes Gesicht und wir ganz und gar bedeckt sind vom Staub unseres Rabbi. Wir danken dir, Herr, für das Leben, das du für uns vorbereitet hast. Und du siehst, wir alle haben eine gewisse Vorstellung von dem Leben, was wir uns wünschen, von diesem perfekten Leben. Und ich danke dir, dass du uns in deiner Liebe auch diese Vorstellung korrigierst, da, wo wir vielleicht falsch liegen. Und ich bitte dich von Herzen, dass du unsere Hand greifst und uns neu ermutigst, dir nachzufolgen, in das Leben hinein, das du für uns vorbereitet hast. Du siehst meine Bereiche meines Lebens, wo ich vielleicht die Hoffnung aufgegeben habe, wo ich manchmal trotzig bin und denke, naja, das wird doch nie was werden. Gott, da bete ich doch schon so lange und da funktioniert etwas nicht. Und du siehst vielleicht diese Bereiche, die wir vielleicht einfach haben, wo wir kämpfen. Und dort bitte ich dich, dass du uns wieder ganz neu begegnest als unser Lehrer und unser Rabbi. Herr, ich möchte mein Herz dir hingeben und dir sagen, ich will Lernender sein. Ich will Schüler sein. Ich will dir nachfolgen und ich will von dir lernen. Und dort, wo ich glaube, die Dinge erfasst zu haben, dort, wo ich glaube, ich bin schon fertig mit meiner Ausbildung, Herr, da möchte ich ganz neu bekennen, dass ich es nicht bin. Ich möchte dir ganz neu einfach mein Leben anvertrauen und die Bereiche meines Lebens und einfach von dir lernen. Du siehst meine Fragen, die ich habe, du siehst unsere Fragen, die ich habe. Und mit diesen Fragen möchten wir ganz neu zu dir kommen und ich bitten, dass du einfach auch uns Dinge erklärst, neue Sichtweisen schenkst, uns neue Wege weist, auch in diesem Jahr 2025. dass wir neue Wege mit dir entdecken dürfen, dass wir erleben dürfen, da wo wir Eheprobleme haben, dass Dinge sich lösen. Warum? Weil wir da als Lernende zu dir gekommen sind. Dass dort, wo wirklich Knoten einfach sind, dass diese sich lösen, weil wir wieder ganz neue Entscheidungen getroffen haben, dir nachzufolgen. Und so bitte ich dich, dass du uns dort begegnest, dort, wo wir es am meisten brauchen. Dass wir als Schüler zu unserem Rabbi kommen dürfen und sagen dürfen, wir wollen lernen, als Schüler durchs Leben gehen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns die Wege zum Leben zeigst, die Wege zum ewigen Leben und die Wege zu dem Leben, das wir uns auch zutiefst wünschen. Und dafür danke ich dir von Herzen, Herr. Amen.